Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Danielle Graf
und Katja Seide.
Bei uns zu Gast ist heute der Kinderarzt und Autor Herbert Renz-Polster. Und ich freue mich persönlich ganz besonders darüber, denn Herberts Buch Kinder verstehen war für mich damals eine der größten Offenbarungen in meinem Elternleben. Es hat meinen Weg als Mutter auf ganz wunderbare und einzigartige Art und Weise geprägt. Ich habe ja damals bei meinem ersten Kind gedacht, ich wäre super darauf vorbereitet, Kinder zu haben. Aber als ich dann mein Wunschkind im Arm hielt, ja, da fühlte ich mich dann einfach nur noch vollkommen hilflos und verstand überhaupt nicht, warum mein Mutterinstinkt nicht funktionierte. Und in Herberts Buch fand ich damals eine super einleuchtende Erklärung und ja, noch ungefähr 3000 andere spannende und wissenswerte Dinge über Kinder. Ja, deswegen freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Herbert, dass du heute da bist.
Na, ist so nett. Die Latte liegt sehr hoch. Vielen Dank.
Ja. Nein.
Ich freue mich auch, bei euch zu sein. Das ist wirklich, ja, ich glaube, wir denken in vielen Dingen ganz, ganz ähnlich und ich finde es schön, dass wir uns austauschen können.
Ja, wir freuen uns auch total. Herbert, ich fand vor allen Dingen das mit dem Mutterinstinkt damals wirklich super spannend. Gerade habe ich ganz aktuell wieder eine interessante Diskussion in den sozialen Medien gelesen. Da ging es darum, dass ja das Kitzeln von Kindern, von denen ja häufig weit weniger lustig gefunden wird, wie wir es aufgrund des Lachens vermuten würden. Und da kam von relativ vielen Eltern ja so der empörte Einwurf, man darf ja heutzutage gar nichts mehr. Oder einige sagten auch, ja, das hat uns ja auch nicht geschadet. Angeblich würden wir Mütter doch instinktiv wissen, was gut für unser Kind ist und was nicht. Ja, und nachdem ich nun damals ziemlich erfolglos versuchte, mein Neugeborenes in den Abendstunden während der Schreistunde zu beruhigen, habe ich zumindest festgestellt, dass es mit dem Instinkt bei mir irgendwie gar nicht so richtig funktioniert. Warum ist denn das so?
Ja, und so geht es ganz vielen. Ja. Also das ganz grundsätzliche Problem ist eigentlich, dass wir Menschen natürlich ganz anders als die anderen Tiere, wir sind ja total neidisch, wenn wir sehen, wie die Tiere das schaffen, gell? So ein Kätzchen, die wird Mama und du weißt genau, wie am Schnürchen läuft alles ab, aber jetzt guck mal das Katzenleben an. Das Katzenleben ist so, das ändert sich nicht von Generation zu Generation, das ist egal, wo du bist, das ist alles sozusagen als Programm, kann das in dir angelegt sein. Und wir Menschen, wir sind natürlich ganz anders, wir sind ja eine Art, die ständig neue Bedingungen schafft, die in verschiedenen Kulturräumen lebt, in allen Klimazonen, unter komplett unterschiedlichen Bedingungen. Wir wissen ja deshalb auch nicht, wie die nächste Generation leben wird. Was die braucht, ist vor Ort jeweils total unterschiedlich. Und deshalb stand Mutter Natur natürlich vor dem Dilemma, dass sie nicht jetzt die Vorbereitung des Kindes auf das Leben per, sagen wir mal, Erziehung, dass sie das als Programm in uns einkabeln kann, sondern sie muss das einfach ganz, ganz vieles offen lassen. Ja, guck mal einfach, Kind, wie die Menschen hier miteinander umgehen, was hier normal ist, wie man hier eigentlich am Leben bleibt, was man hier so macht. Das ist der Auftrag. Und genauso eben auch an die Eltern. Das sind so ein paar Versatzstücke, so ein paar Grundlagen, aber das ist es dann. Ja.
Ich fand es ja auch super spannend. Damals habe ich in deinem Buch gelesen, dass wenn es sowas wie einen Mutterinstinkt gäbe, man da ja ganz natürlich drüber verfügen müsste. Also du hattest, glaube ich, von Gorillas, also es war irgendeine Affenart, die gar nicht in der Lage waren, ihre Kinder zu stillen, wenn sie nicht diesen Stillvorgang schon mal bei Tanten, bei Müttern gesehen haben, dass sie da vollkommen hilflos waren. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich auch gedacht habe, boah, stillen, das muss doch ganz natürlich gelingen. Aber ja, das ist eigentlich erlebtes Erfahrung. Erfahrungswissen, was wir da so für unsere Intuition halten, oder?
Ja, ja, es ist vieles, vieles kommt zusammen. Das ist tatsächlich so, dass wir unterschätzen, wie stark eigentlich auch Vorbilder oder Abläufe durch Beobachtung sozusagen per Osmose in uns reingehen. Also wenn du denkst, wenn du aufwächst einfach mit kleinen Kindern, mit Babys zum Beispiel, du bist eigentlich immer schon als älteres Geschwister oder mit deinen Cousinen, Neffen und so weiter zugange. Natürlich ist es was ganz anderes, dass du schon mal weißt, du hast einfach eine Vorbereitung. Du hast schon mal ein Baby in den Arm gedrückt bekommen, hast mit dem irgendwas gemacht, hast viel Freude erlebt vielleicht auch. Und das ist sicher auch eine Komponente, die uns hilft, als instinktloses Wesen, sozusagen, oder instinktgeschwächtes Wesen, dann doch das Beste aus der Situation zu machen. Nur in unserem Kulturraum ist halt so, wenn du ein Baby hast, ist meistens oder sehr häufig halt wirklich, bist du völlig blank in deiner Erfahrung.
Total. Ich hatte noch nie eins im Arm gehabt, bevor ich selbst Mutter wurde.
Na guck, und das ist neu. Also sagen wir mal so, ich glaube, wenn wir die menschliche Geschichte anschauen, dann ist es neu, nicht nur, dass wir wenig Erfahrung haben oder manchmal sogar gar keine, sondern zusätzlich auch noch, dass wir nicht eingebunden sind in ein Netz, das dann vielleicht Erfahrung hat. Also uns trifft's doppelt, uns trifft die instinktlose, instinktarme Vorbereitung doppelt, weil wir jetzt nicht auch noch auf einmal Helfer und Helferinnen um uns rum haben, die dann sagen, ach komm, wird schon, jetzt mach du dein Babyblues mal durch und ich kümmere mich so lang, sondern wir haben eben auch selber keine Erfahrung und das trifft uns natürlich total hart.
Und dazu kommt ja, dass sich in den letzten Jahrzehnten ziemlich viel getan hat in Sachen Erziehung von Kindern. Also Eltern haben heute viel mehr Auswahl an Erziehungswegen. Das kann aber dazu führen, dass einige auch die Orientierung verlieren. Also sie wollen einerseits liebevoll und zugewandt erziehen und geben da ihr Bestes, aber die Konflikte im Alltag oder fehlende Kooperationsbereitschaft oder keine Ahnung, überschäumende Gefühle ihrer Kinder, bringen sie dann doch an ihre Grenzen und lässt sie auch an dem Weg zweifeln. Das scheinst du auch beobachtet zu haben, denn in deinem neuen Buch Mit Herz und Klarheit, wie Erziehung heute gelingt und was eine gute Kindheit ausmacht, da schreibst du, dass es uns bisher vielleicht noch nicht so gut gelungen ist, bedürfnisorientierte Erziehung so konkret auf den Punkt zu bringen, dass sie selbstverständlich wird. Also durch ein paar Missverständnisse wird diese Art der Erziehung ja oft auch argwöhnisch betrachtet oder falsch verstanden. Und darüber möchten wir heute mit dir sprechen. Also woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass die bedürfnisorientierte Elternschaft immer noch so häufig missverstanden wird?
Ja. Oh ja, sicher, auch an mehreren Dingen, aber sicher, also ich will das erstmal ganz arg abfeiern, dass wir Bedürfnisorientierung leben. Mhm. Und dass wir tatsächlich sagen, es geht nicht darum, dass mein Kind möglichst gut funktioniert und satt und sauber ist und ansonsten brav eben nach dem Programm läuft. Dieser riesige Umschwung in den letzten Generationen, klar, der ist wirklich, können wir nicht genug schätzen. Aber natürlich kommt damit dann auch in diesem Neufinden eines neuen Weges, wie gehen wir jetzt aber unter diesen neuen Idealen mit den Kindern um? Ja gut, das ist natürlich schon was, das musst du dann lernen. Mhm. Ja, das, ich meine, Jesper Juhl hat gesagt, wir sind in einer Werkstatt und so ist es ja auch. Wir sind unqualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker, die sozusagen ein Kunststück hier vollbringen. Mhm. Und natürlich ist es total verunsichernd. Mhm. Und verunsichert, aber gleichzeitig unglaublich verständlich ist natürlich auch, wenn du so in ein neues Land aufbrichst, dann hast du brutal viele Ideale. Ja, du denkst Karibik, boah, und da werden wir schnorcheln und da werden wir puff und dieses und da geht's um dieses und jenes und so weiter. Und das Problem der Ideale ist natürlich, dass die sind gut, um sozusagen die Richtung dir zu weisen, aber auf dem Weg, wo du dann meistens halt doch eher in Holland landest, im Regen, ja, ist es natürlich auch was, wo du dann auf einmal echt enttäuscht sein kannst. Boah, das ist ja anstrengend, dieser Weg und so weiter. Und auf einmal ist der Leuchtturm, den du da siehst, das ist dann nur noch sozusagen signalisiert, du, wie blöd bist du, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, und. Also für die Mühen des Weges sind Ideale manchmal, wirklich lästig.
Ja. Genau, in deinem Buch hatte ich nämlich auch gesehen, dass du diesen Weg, den wir gegangen sind, bis wir hier ankamen, beschrieben hast. Das fand ich super spannend, also wirklich ganz früh angefangen, über Alfie Kohn, über Jesper Juhl und so weiter, auch in den 68er Jahren, bis wir an diesem Punkt standen. Und hier sind so ganz viele Themen, die aufeinanderprallen, wo man denkt, was ist denn bedürfnisorientierte Erziehung? Können wir das irgendwie eingrenzen und sagen, was ist wirklich bedürfnisorientierte Erziehung? Und vielleicht auch gleich, was ist es nicht?
Ja, aber lass mich trotzdem noch mal ganz geschwind, ich komme gleich drauf zurück, aber wenn mich das jetzt gerade ein bisschen anregt. Ja, ich beschreibe den Weg der Bedürfnisorientierung eigentlich, weil das auch unser Weg war in, als Familie. Also ich bin ja sozusagen hier der Opa der bedürfnisorientierten Szene. Tatsächlich bin Großvater und habe deshalb so ein paar Jahre vorher oder zwei Jahrzehnte vorher angefangen, wie die meisten von uns. Und das war wirklich so. Es kann man sich wahrscheinlich gar nicht so vorstellen, heute, wo du sozusagen eintauchst in diese Welt auf Instagram oder es geht 90% um Bedürfnisse und so weiter. Das war damals wirklich was richtig Neues, sozusagen man klopft sich auf die Schultern und sagt, boah, Wahnsinn, das ist ja alles ganz neu. Und du warst aber umstellt, aber auch von diesen alten Vorstellungen. Also für mich zum Beispiel ganz schwierig anzuerkennen, mit unserem ersten Kind, dass so ein Kind eigentlich im Elternbett am besten aufgehoben ist. Das habe ich nicht kapiert. Bei unserem ersten Kind war ich immer noch so, oh, das gibt's doch nicht und so weiter. Naja, also nur das so als Rückblick. Und dann ging es natürlich auf der Strecke dann ganz viel drum, ja, was ist das eigentlich? Was heißt Bedürfnisorientierung? Also für uns war das am Anfang mehr so eine tägliche Erfahrung. Ja, einfach, das funktioniert und das funktioniert nicht und das passt zu unserer Haltung und jenes nicht. Und dann waren da diese neuen Bücher ein paar, ja. Und so hat man sich dem angenähert. Also für mich war das wirklich so eine Annäherung, mehr aus dem Bauch raus. Also das ist stimmig, das ist nicht stimmig. Also wir waren zum Beispiel sehr viel unterwegs, weil wir sehr jung Kinder bekommen haben. Ich war noch Student. Meine Frau war Erzieherin, gerade fertig mit ihrer Ausbildung. Sie war 21, ich war 24, so um die Ecke. Ein bisschen älter, 23 und 27 genau waren wir, also noch jung. Und wir hatten als Studenten und frisch in der Ausbildung viel Zeit. Wir waren viel, viel unterwegs mit dem Fahrrad, waren viel im Zelt, haben also wirklich viel Zeit draußen auch verbracht. Und da habe ich gelernt, wow, das ist ja super, das läuft, ist ja super easy. Ja, das alle sind glücklich. Vorher war es so, Simon war so in seiner Keue irgendwo bei uns im Zimmer. Wir hatten ja bloß ein Zimmer, war eine WG, dann war das so in seiner Keue. Und Doro war die ganze Zeit bei ihm, ja. Und es war irgendwie nicht so, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Und dann nach und nach habe ich schon dann in relativ kurzer Zeit die Erfahrung gemacht, das funktioniert nur so, dass wir beieinander sind. Und so war es eigentlich ein Erfahrungsschatz, den man langsam aufgebaut hat. Gut, aber ihr fragt natürlich viel wichtigere Dinge, wie zum Beispiel, was heißt denn Bedürfnisorientierung genau? Ich glaube, dass man, jeder wird es ein bisschen anders beantworten und von oben betrachtet ist es ganz easy. Ja, ich richte mich nach den Bedürfnissen, die Kinder haben, um gut zu wachsen, um ihre Entwicklung gut zu durchlaufen. Ja gut, aber dann kommt das Kleingedruckte. Was ist das jetzt genau? Ja. Und deshalb ist bei mir eigentlich so, dass ich ganz gerne auch den Blick werfe, ganz tief in, ja, wie funktioniert Entwicklung? Wie läuft es überhaupt ab, damit Kinder sicher werden, damit sie stark werden? Und das weist dann auf den Grundschatz oder den Kern der bedürfnisorientierten Erziehung. Das ist nämlich, dass die Kinder eigentlich Widersprüchliches brauchen und jeweils viel davon in einer gewissen Balance. Und das wisst ihr ja alle auch, dass sie einerseits brauchen sie eben viel Schutz, Beziehung, Nähe und sei bei mir und sei mir vertraut, also diese Vertrauensbasis. Und dann aber brauchen sie eben auch, und das ist mir jetzt wiederum ganz, ganz, ganz arg wichtig, weil ich glaube, dass wir das so ein bisschen aus dem Blick verloren haben, brauchen sie gleichzeitig auch ganz viel von der anderen Seite ihres ihrer Wachstumsbedürfnisse. Und das ist, dass sie machen dürfen, dass sie tun dürfen, dass sie sein dürfen, dass sie Kind sein dürfen, dass sie Erfahrungen machen dürfen in der eigenen Spur. Also sie brauchen viel Wirksamkeit. Sie brauchen viel, dass wir ihnen was zutrauen und dass sie machen dürfen und darin wachsen dürfen.
Jetzt kommt Werbung. Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Genau. Also
und das ist für mich der Kern der bedürfnisorientierten Erziehung, ist ein Doppelkern. Das ist wirklich ein Doppelkern aus einerseits guten Beziehungen oder funktionierenden, schützenden, sichernden Beziehungen. Andererseits aber auch, der zweite Kern ist, ja, die Freiheit, die Welt zu erfahren, von Anfang an.
Das war ja bei uns selbst in der Kindheit absolut so, dass wir zum Beispiel nach der Schule oft viele Stunden draußen waren mit anderen Kindern und ohne Beaufsichtigung von Erwachsenen. Aber also ich stelle fest, dass das in der heutigen Gesellschaft wirklich viel zu kurz kommt. Also wenn Eltern ihr Kind nach draußen schicken zum Spielen, dann findet es nach meinen Erfahrungen heute selten spontan jemand zum Spielen. Können wir dieses Dilemma irgendwie lösen? Oder warum meinst du denn eigentlich, dass es so wichtig ist, dass
das müssen wir. Wir müssen das lösen. Guck mal, deshalb ist der Untertitel meines Buches, es ist nicht nur, wie Erziehung gelingt, sondern auch, was eine gute Kindheit ausmacht. Also diese beiden Begriffe müssen wir viel mehr ins Auge fassen. Erziehung und andererseits Kindheit. Weil, du hast es gesagt, also ich sehe das so, guck, die letzten Generationen, so die oder die früheren Generationen, sagen wir vor 2, 3 Generationen, da war es so, dass die Kinder in einer Unbalance waren, wenn man den doppelten Kern der Bedürfnisse mal anschaut. Sie hatten zwar viel von diesem lass mich tun, lass mich machen, lass mich sein, lass mich wachsen, lass mich mich bewähren, lass mich spielen und so weiter. Also diese Seite, Wirksamkeitsseite, die hatten sie viel, aber sie hatten wenig von der anderen Seite. Also Nähe, Beziehung, Wertschätzung, Anerkennung und so. Das, was wir wissen, was eigentlich die Basis für die Kinder ist. Also es war in einer Dysbalance. Und jetzt sind wir aber auch in vielerlei Hinsicht eben auch wieder in einer Dysbalance. Wir haben dann ganz viel auf die Nähe, Beziehungsseite der Waagschale sozusagen gelegt. Gott sei Dank, weil, wie ich sagte, wir brauchen viel von beidem. Also da ist viel dazugekommen, also wertschätzende Beziehungen, anerkennende Beziehungen. Aber die andere Seite, nämlich Kindheit, dass die Kinder also auch auf ihrer Spur Erfahrungen machen können und an diesen Erfahrungen dann auch wachsen dürfen, das ist ein bisschen aus dem Fokus geraten. Und das müssen wir den Kindern mehr mehr Eigenes, mehr Zutrauen, in der Tat.
Also wieder mehr Flügel. Wir haben die Wurzeln ganz, ganz doll im Fokus, aber die Flügel kommen momentan so ein bisschen, ja, zu kurz.
Genau.
Also
genau.
Bedürfnisorientierung ist keine Liste, die wir abhaken. Das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen. Also klar, wir können unser Kind stillen, das ist sehr natürlich, aber genauso bedürfnisorientiert ist es, liebevoll mit der Flasche zu füttern. Es geht nicht darum, dass die Kinder unbedingt im Bett schlafen, wenn wir als Eltern dann kein Auge mehr zudrücken können, dann tut es auch ein Beistellbett. Und man muss einfach immer die Bedürfnisse aller im Auge behalten, ne? Und es geht nicht darum, dass man die besten Eltern überhaupt ist, sondern dass man einfach das Kind erkennt und sieht.
Ja.
Und loslässt.
Ja, und das Kind mit Wurzeln und Flügel. Da ist es, genau.
In deinem Buch schreibst du ja auch, dass du in Bezug auf die bedürfnisorientierte Elternschaft Schwierigkeiten mit dem Begriff bedingungslose Liebe hast. Also der ist ja von Alfie Kohn durch sein Buch Liebe und Eigenständigkeit geprägt. Das war damals übrigens das zweite Buch, was mich wirklich außerordentlich beeindruckt hat. Und auch meinen Blick auf Kinder nachhaltig geändert hat. Und das einfach nur durch die Fragestellung, kommt es nicht in erster Linie darauf an, ob sich unsere Kinder auch durch unser Verhalten bedingungslos geliebt fühlen? Also diese bedingungslose Liebe wird häufig missverstanden, sagst du. Das heißt, bedingungsloses Elternsein hätte es irgendwie viel besser getroffen. Kannst du das genauer erklären?
Ja, oh Mann, jetzt argumentiert er gegen die Liebe, Leute.
Nee, aber ich finde es total wichtig, dass man das differenziert.
Ich weiß. Ach, Liebe ist ein Problem. Wir haben ja in der Erziehung oft dieses Diktum gehabt, dass man Kinder lieben soll, aber was jetzt Liebe genau heißt, war ja immer sehr unterschiedlich gefühlt sozusagen.
Genau.
Also wer sein Kind liebt, schlägt es mit der Rute. Mhm. Ja, war auch schon mal so ein Diktum.
Ja.
Gut, aber bedingungslose Liebe, die Forderung, die glaube ich, dass die ganz, ganz leicht missverstanden werden kann, weil es ist tatsächlich so, dass wir unsere Kinder sozusagen vom Gefühl her ja nicht immer einfach nur lieben und auch nicht können. Ja, du, die machen manchmal Sachen, die da geht doch die Liebe dann schon so ein bisschen weg, ja.
Ja, kommt vor.
Und dann werfen sich Eltern vor, ach, ich mache ja da vielleicht irgendwas falsch. Oder Eltern fühlen dann, das sind ja bestimmte Dinge, wo ich mein Kind eigentlich dazu bringe, dass es mich nicht mehr liebt. Also, dass unsere Liebesbeziehung wirklich, sagen wir, nimmer blüht. In dem Moment, wie ich zum Beispiel ein klares Nein sage, dass mein Kind frustriert, weil es möglicherweise ganz andere Dinge sich vorgestellt hat. Und jetzt ist es zornig auf mich, jetzt ist es frustriert und so weiter. Und da erlebe ich manchmal, dass Eltern meinen, aha, dann bricht das sozusagen durch Erziehung, also durch das, dass wir manchmal auch sagen, wir als Familie machen das aber so, auch wenn du Kind das vielleicht dir anders vorstellst, dass sie dann in Not geraten, weil sie meinen, aha, dann bedingungslose Liebe müsste eigentlich heißen, dass ich nicht mein Kind da hier in Not stürze oder gar in Hass gegen mich. Ja. Und das ist für mich wichtig. Ich weiß, Alfie Kohn hat es schon so gemeint, wie ich es auch verstehe. Bedingungslose Liebe heißt im Prinzip, dass wir bedingungslos zum Kind stehen, zu seinen Entwicklungsforderungen, dass wir bedingungslos zum Kind stehen, in seinem Wesen, in seinem werdenden Wesen, dass wir es unterstützen. Aber das heißt beileibe nicht, dass wir nicht manchmal einfach, so wie in jeder Beziehung auch, Konflikte gehen und diese Konflikte, in diese auch gehen können als authentische Menschen, gekränkt, die wir sind, beschämt, die wir vielleicht sind, unfähig zur Liebe im Hier und Jetzt vielleicht, im Moment, das gehört da alles dazu. Ja. Und deshalb wollte ich so ein bisschen, ich sagte dann, schreibe in meinem Buch, lasst uns doch eher bedingungsloses Elternsein ins Auge fassen, jetzt als diesen belasteten Begriff der Liebe, der uns schnell auf so ein abschüssiges Terrain führt, wo wir dann vielleicht, vielleicht zu viel dranhängen, zu viel Ideale.
Ja, das finde ich auch total wichtig zu sagen, weil ich glaube, viele Eltern haben auch immer noch Probleme damit, für sich zu definieren, wie setze ich dann Grenzen und dass da die Angst, mein Kind könnte sich nicht geliebt fühlen, da eine große Rolle bei spielt, dass Klarheit dann an der Stelle fehlt. Aber da können wir später nochmal drauf zurück.
Was ich Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass du in deinem Buch sagst, dass der ständige Ruf nach Selbstfürsorge nicht pauschal hilfreich ist. Das ist ja wohl ungeheuerlich. Jetzt nimmst du auch noch den Eltern ihre Me-Time weg, oder was?
Ja, nee, die sollen, natürlich. Selbstfürsorge ist natürlich ein richtiger Begriff, aber ist auch so ein Begriff, wo manchmal dann den Eltern unglaublich Stress macht. Insofern, als sie sagen, okay, jetzt sorge ich mal für mich. Und das wird dann manchmal so interpretiert, ja, das ist nur das, was ich für mich in dem Sinne mache, also konkret für mich. Ich schlage mir jetzt ein bisschen Zeit raus und mein Kind soll so lang vielleicht, was weiß ich, Tablet gucken oder Fernsehen gucken oder so, damit ich mal für mich. Das kann sein, das kann eine Strategie für dich sein, dass du sagst, jetzt brauche ich mal irgendwie einen Moment für mich oder so. Aber Selbstfürsorge ist natürlich ein riesiger, riesiger Kosmos, der mit diesem Tipp, mach mal was für dich, nur wirklich nur ein ganz kleines Land davon abgebildet ist. Vieles ist zum Beispiel selbstfürsorglich kann sein, dass du was findest, was du mit innerer Freude mit deinen Kindern machen kannst. Also es ist zum Beispiel meine Erfahrung, dass es langfristig dir die Strategien, die wo ihr was zusammenfindet, wo ihr irgendwie wie eure Leidenschaften mit reinkriegt, das, was euch Freude macht, dass das fürsorglich sein kann, weil es dich im Alltag stärkt. Mhm. Also ich wende mich nur gegen die Engführung. Selbstfürsorge heißt, ich mache was, was jetzt nur für mich ist und mich von meinem Kind sozusagen
wegbringt,
abgrenzt.
Ja, okay. Verstehe. Alles.
Genau, das impliziert ja quasi auch, dass es immer anstrengend ist, dass Kinder immer anstrengend sind. Wir sollten es vielleicht eher Gemeinfürsorge nennen.
Ja, das ist ein super Begriff. Das ist zum Beispiel kann es total selbstfürsorglich sein, wenn du mit deinem Kind lernst oder dein Kind mit dir lernt, wie es gut ins Spiel findet oder wie es gut spielen kann, ohne immer an dir rumzuziehen. Ja, es ist sowas, dass du vielleicht was machst, was dir Freude macht. Und gleichzeitig deinem Kind ausstrahlt, hier ist ein Raum und hier ist eine Schutzzone, in der darfst du machen, in der kannst du machen. Und Kinder lernen dann auch so wie die Tigerkinder so ein bisschen, okay, Mama und Papa sind vielleicht beschäftigt, aber ich bin hier, habe hier eine tolle Atmosphäre. Mhm. Ja. Also.
Okay. Ja, verstehe, was du meinst. Also du nimmst uns nicht die Me-Time weg, aber nee. Du sagst, es ist günstiger für den Alltag, dass man auch Sachen gemeinsam, dass man Freude findet mit gemeinsamen Sachen.
Wir dürfen, genau. Und das Genialste, also Selbstfürsorgliche, ist eigentlich, wenn deine Kinder nach und nach Selbstregulation erlernen, also dass sie selber mehr für sich machen können. Und das ist auch ein Weg, der, wo ich manchmal Eltern, also ich hole da ganz kurz mal auf, weil es mich manchmal wirklich schon richtig traurig macht, dass ich beobachte, dass Eltern mit dem besten Willen, eigentlich haben sie Kinder, haben sie Babys und Kleinkinder und tun eigentlich, wenn man es von außen betrachtet, eigentlich die ganze Zeit nur Dinge, die das Kind so richtig eigentlich von ihnen abhängig machen. Ja, die ganze Zeit wird kommentiert, die ganze Zeit wird reguliert, die ganze Zeit wird, es ist so, ich nenne es gerne so Puppenspielerphänomen, die ganze Zeit wird an Schnüren gezogen, ja, ess dieses, ess jenes und nein, Nathalie, willst du nicht dieses und ich koche dir hier noch was und nein, das Brokkoli magst du nicht, magst du vielleicht das und, also die ganze Zeit dieses Regulieren und das wiederum schafft, wie bei Puppenspieler sozusagen, wenn immer an Schnüren gezogen wird, dann bildest du kein eigenes Gerüst sozusagen oder Rückgrat oder so aus. Und die Eltern sind dann schnell im Burnout. Ja, das sind die Eltern, die ganze Zeit, das Kind ist wirklich auf Gedeih und Verderb, immer auf die Signale abhängig und ständig sind Konflikte. Also die Dichte der Konflikte hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, wie viel reguliert wird. Und die tun mir dann leid, weil die sind dann im Burnout und dann ist die Antwort, ja, ich muss was für mich tun, was dann wieder Konflikte schafft. Ja, dann wieder, wieder die Regulation des Kindes ist wieder schwierig. Also sehr fürsorglich kann sein, dass man die Balance, die ich vorher beschrieben habe, die beachte, dass die Kinder auch lernen, sie dürfen Sachen selber machen, sie können das irgendwann auch, weil Kinder Kompetenzen auch aufbauen.
Hm. Da hat ja Nora Imlau auch gerade ein super Buch geschrieben zu Bindung ohne Burnout, nämlich Kinder zugewandt begleiten, ohne auszubrennen, aus dem Belz Verlag. Da kann man nochmal genauer nachlesen, was damit gemeint ist. Ich finde, wir sind jetzt thematisch dann bei echter Autorität angelangt, die du auch beschreibst in deinem Buch. Du sagst, dass diese echte Autorität von entscheidender Bedeutung bei der Begleitung von Kindern ist. Wenn man jetzt das Wort Autorität hört, dann assoziiert man ja damit allererstes eher, du machst, was ich sage, weil ich viel machtvoller bin als du. Das ist ja eher das, was bindungs- und beziehungsorientierte Eltern nicht wollen. Erklär doch mal, was es mit der echten Autorität auf sich hat und wie diese den Eltern Orientierung schenken kann.
Hui. Ja, du hast recht. Also Autorität ist jetzt nicht so unbedingt der samtweiche Begriff. Und den muss man wirklich erklären und wie ich das meine. Ich habe den Begriff gewählt. Ich verwende den Buch eigentlich relativ gar nicht so häufig, aber ich habe ihn gewählt, weil er besetzt ist zum Teil auch von früher. Ja, Autorität bedeutet dieses oder jenes. Ich glaube aber, wir müssen den Begriff für uns selber definieren als bedürfnisorientierte Eltern. Was heißt Autorität? Was heißt Stärke? Und ja, und bedürfnisorientierte oder für mich echte Autorität besteht eigentlich darin, dass wir als Eltern unseren Job gut machen. Also wir sorgen gut für die Familie, wir gucken, dass das Kind in seiner Entwicklung unterstützt wird. Wir sorgen auch gut für uns selber. Und aus dieser Vision oder aus dieser Haltung entsteht, dass du manchmal Ja sagst und manchmal Nein. Und dieses Sein, dieses verantwortlich Sein für die Familie und zu wissen, was mir wichtig ist, was für die Familie wichtig ist, was für die Kinder wichtig ist, und das auszutarieren, daraus entspringt eigentlich für mich, eigentlich automatisch oder ganz organisch entspringt daraus eine Art, wie du die Familie organisierst, also wie du mit Kindern umgehst, wie du mit dir umgehst und welche Prioritäten du hast. Also eigentlich entsteht daraus auch das, was wir dann als Grenzen bezeichnen. Ich mag den Begriff eigentlich nicht, weil wir Grenzen nicht jetzt so, ich setze jetzt eine Grenze, weil, sondern du setzt du setzt eine Grenze, damit der Laden läuft, ja, damit es deinem Kind gut geht, langfristig, damit es dir als Familie gut geht, langfristig und, ja, also, und das ist für mich das ist für mich authentische Stärke.
Mhm. Und dann gibt es ja auch noch ein Thema, das Eltern oft an den Rand der Verzweiflung treibt. Wir haben zu diesem Thema gerade ein spannendes Wunschkind-Magazin veröffentlicht. Das findet ihr auch in den Shownotes und im Blog, nämlich zum Thema Kooperation. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum Kinder, zumindest in unseren Augen, scheinbar nicht mehr kooperieren. Du sagst aber auch, dass die Nicht-Kooperation ein ganz natürlicher Bestandteil der kindlichen Entwicklung ist. Und der Mythos, der so ein bisschen von Jesper Juhl wahrscheinlich geprägt ist, vom stets kooperierenden Kind dazu beiträgt, dass wir uns immer mal wieder unzulänglich fühlen und das gar nicht notwendig wäre. Und deswegen sollten wir nicht jedes kindliche Verhalten im Blick auf eine vermeintlich missglückte Kooperation analysieren.
Ja, genau. Also, das ist auch, wir hatten vorher gesprochen von den Idealen, die wir haben und wie wunderbar die Leuchttürme uns dann anziehen, und auf dem Weg wird es dann manchmal ein bisschen mühsam. Und wir hatten das Beispiel der bedingungslosen Liebe, das uns dann ganz viel Druck macht und vielleicht auch manchmal auf eine falsche Fährte führt. Und da hatten wir über die Selbstfürsorge gesprochen. Und noch so ein Leuchtturm ist natürlich die Kooperation. Das ist tatsächlich so, dass Jesper Juhl das geprägt hat, dieses Wort: Kinder kooperieren immer. Und selbst wenn sie nicht kooperieren, drücken sie damit ihren Wunsch oder ihr Bedürfnis nach Kooperation aus. Und das ist interessant, das liest du eigentlich in jedem bedürfnisorientierten Ratgeber praktisch 1:1. Ja. Kinder kooperieren, Punkt, immer. Und dann kommt immer noch, wenn sie nicht kooperieren, dann testen sie sozusagen unsere Liebe aus. Und Leute, ich glaube, das setzt Eltern wahnsinnig unter Druck, weil die Eltern leben in der echten Welt. Und in der echten Welt ist so, dass deine Kinder sehr häufig nicht kooperieren. Und dann fragen sich Eltern natürlich, oh weh, da steht aber, sie kooperieren immer. Und wenn nicht, dann muss ich ja was falsch gemacht haben. Und gut, Jesper Juhl hat es natürlich sehr stark ausgeführt. Aber auch mit Blick zum Teil, wenn ich es lese, dann sehr stark dann auf ältere Kinder, die schon sehr viele Zusammenhänge verstehen. Und wir haben ja in der kindlichen Entwicklung so ein bisschen diese magische Grenze, ja, so drittes, viertes, fünftes Lebensjahr, wo die Kinder dann verständig werden und vor dieser magischen Grenze die Kinder ja noch gar nicht so die Implikationen ihres Handelns noch gar nicht überblicken können, noch gar nicht wissen, was im sozialen Sinn das heißt. Also sie sind im sozialen Sinn nicht wirklich verständig. Und da ist natürlich
du meinst den Meilenstein der Perspektivübernahme, ne?
Genau. Der Theorie des Geistes, dass die Kinder dann eine Perspektive in die Köpfe der anderen reinkriegen und dann erst einmal verstehen, wie meinen die das eigentlich, warum machen die das? Die verstehen Absichten und lernen so dann auch nachzuvollziehen, warum jemand zum Beispiel dir ein Nein sagt. Ja, vorher, sagen wir eine Spielplatzszene, ein Kind, ein zweijähriges, dreijähriges Kind haut einem anderen Kind eins runter, weil es der mit seinem Schäufelchen spielt. Gut, das kann noch nicht überblicken und so weiter. Ja, das Kind ja. Sehr viele Konflikte haben wir in der Autonomiephase. Ja, und jetzt in der Autonomiephase, das vor dieser magischen Grenze. Die Kinder sind noch nicht verständig. Ja, das ist auch rund um die Erde, wenn du in indigenen Kulturen guckst, die sagen, gut, das ist ein kleines Kind, was erwartest du? Du machst doch kein großes Ding draus, ja. Und jetzt machen wir ein großes Ding draus auf einmal, weil wir erwarten, die müssen ja eigentlich kooperieren, weil die ganzen Experten sagen, ja, Kinder kooperieren, Punkt, immer. Und nee, Leute, die leben auch auf ihre eigene Rechnung und Autonomiephase besteht manchmal einfach darin, nicht zu kooperieren und dein eigenes Ziel in den Vordergrund zu stellen. Ja, ich will fertig spielen, ich will nicht vom Spielplatz weg. Warum? Weil Spiel ist ein Entwicklungsmotor, an dem will ich jetzt rumschrauben, das tut mir gut. Und dass du jetzt die kleine Lisa abholen musst in der Krippe, das verstehe ich noch, versteh ich noch gar nicht. Und außerdem ist mir ganz egal, das ist ja, bin ja nicht ich, ja, das ist nicht meine Perspektive. Und da will ich die Eltern echt entlasten. Und ich finde, das sind dann echte Entlastungen, dass du den Eltern ein bisschen Verständnis gibst für das, was sie erwarten dürfen und was nicht.
Was ja ebenso häufig im Zusammenhang mit der bedürfnisorientierten Elternschaft diskutiert wird, ist das Thema Grenzen. Es wird häufig angenommen, dass diese Art der Erziehung darauf basiert, Kindern keine Grenzen zu setzen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Mich würde wirklich mal interessieren, wie diese Annahme überhaupt zustande gekommen ist. Und natürlich auch, wie die kurze Antwort auf die Frage ist, wann und wie setze ich denn Grenzen richtig?
Ja, das ist tatsächlich häufig ein Missverständnis, was die Grenzen angeht und Bedürfnisse. Ich erlebe, natürlich ist so, in der Theorie wissen wir schon, die Kinder, die brauchen sowohl Unterstützung, Vertrauen und so weiter. Und sie brauchen aber auch Orientierung. Sie brauchen Orientierung von dem, was ist hier normal, wie gehen wir miteinander um, damit es gut ist. Ja, ich nenne das bewusst Orientierung und will diesen Begriff der Grenzen auch wirklich ersetzen durch das vermittelt den Kindern Orientierung. Und Orientierung geben heißt automatisch, dass du manchmal mit den Kindern ein Ja sagst und manchmal ein Nein. Also dann wird's für mich irgendwie menschlicher oder wird familiengerechter, dass du einfach weißt, Kinder suchen nach dem Signal, wie leben wir hier zusammen, was ist gut für uns und was tut mir langfristig gut? Das sind eigentlich die offenen Fragen des Kindes und wenn du die wirklich verantwortlich beantwortest, dann wirst du manchmal Nein sagen und manchmal Ja, so simpel ist es.
Okay.
Ja, super auf den Punkt gebracht. In der bedürfnisorientierten Elternschaft versuchen wir ja auch so häufig, es geht, Zwang zu vermeiden. Das führt jetzt aber auch gelegentlich dazu, dass wir Eltern eben nicht eingreifen, wenn es eigentlich wichtig wäre. Und du sagst ja auch, manchmal sind Zwang und Druck einfach notwendig. Es kommt aber eben auf das Wie an. Kannst du das genauer erklären?
Also Zwang entsteht automatisch aus einem guten Miteinander. Wenn du verantwortlich sein willst für deine Familie, dann wird manchmal Zwang entstehen. Zwang heißt einfach, du kannst dein Ziel jetzt nicht erreichen, wir müssen es anders machen. Und das ist gerade wieder so was, dieses Übersüße, das den Eltern dann suggeriert wird. Ja, Bedürfnisorientierung besteht drin, zugewandte Beziehung besteht darin, das ist nicht vereinbar mit dem, dass wir Zwang ausüben. Ja, Leute, da werden die Eltern eigentlich abgeduscht, aber mit einer Erwartung, die sie nicht im echten Alltag nicht füllen können. Und das macht manche Eltern dann zu dem, dass sie dann total in Not kommen, wenn sie dann doch ihrem Kind vermitteln müssen, nö, du, jetzt ist fertig gespielt, weil jetzt ein anderes Programm kommt, das für uns als Familie wichtig ist oder für mich als Eltern jetzt gerade nicht anders geht oder für dein Geschwisterkind nicht anders geht und. Also Eltern sind wirklich in eine Welt eingetaucht, in der sie täglich Zwang ausüben. Mhm. Ja, die fragen ihr Kind nicht, ob es mit 12 Monaten in die Krippe gehen will. Nein, das ist gesetzt, weil es für die Familie eben nicht anders läuft. Punkt, ja, ist verständlich. Aber dann kommt dieses Gesäusel die ganze Zeit, wir dürfen keinen Zwang ausüben. Und das ist für mich wichtig, dass wir realistisch werden, dass wir zudem auch stehen können. Wir leben in einer Welt des menschlichen Sozialwesens. Und es war schon immer, dass wir lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, dass wir, auch wenn es mir jetzt vielleicht im Moment Stress macht, dass wir trotzdem miteinander klarkommen. Und deshalb ist der Fokus tatsächlich auf das Wie. Wie können wir Konflikte lösen? Wie können wir unseren Willen aushandeln? Wie können wir Kompromisse finden? Das wäre mir viel wichtiger, als immer diese Spitzen sozusagen den Eltern macht. Das ist nicht okay, das ist nicht okay, das ist nicht okay. Aber mach mal total viel Selbstfürsorge für dich und dann überlebst du das ganze Chaos. Und es funktioniert nicht.
Genau, dieses, das ist nicht okay, das ist nicht okay, sind ja zum Beispiel Schimpfen, Konsequenzen, bis 3 zählen, wenn dann Sätze. Du sagst, da sollte man ruhig etwas differenzierter hinschauen und nicht immer alles radikal pauschalisieren.
Genau. Also ist einfach der Blick in den Alltag. Im Alltag machen wir manchmal Dinge, die einfach wir Menschen machen. Ja, wir zeigen unsere Emotionen, wir werden auch mal laut. Du wirst vielleicht angegangen von deinem Partner, von anderen Menschen, du ja, und dann sagst du einfach, was Sache ist, ich sage, was ist. Und die Kinder wiederum, da kommt auf einmal das Signal, nee, den Kindern, da dürfen wir sozusagen, wir dürfen nicht schimpfen, wir dürfen das nicht loben, ist jetzt auch nicht gut und so weiter. Und ich denke einfach, im authentischen Leben machst du Dinge wie manchmal zum Beispiel schimpfen tatsächlich. Lass uns lieber gucken, was geht nicht, was schädigt die Kinder, was können wir lernen, und lasst uns auch ein bisschen verzeihlich oder ein bisschen nachsichtig uns gegenüber sein und auch, weißt du, wir haben gelernt, beim Kind Verhalten und Wesen sozusagen zu trennen. Wir sagen dann, ja, das Kind verhält sich vielleicht im Moment nicht gut, aber ist trotzdem ein gutes Kind. Und ich finde, wir dürfen jetzt auch den Eltern gegenüber lernen, ja, wir verhalten uns manchmal nicht unbedingt super gut, wir schimpfen manchmal, wir machen manchmal sind am Ende und sagen dann, wenn, dann und so weiter. Und wir sind trotzdem gute Eltern. Ja, also wir sind in unserem Wesen, in unserer Haltung trotzdem gut. Also wir dürfen da wirklich dran arbeiten. Deshalb finde ich schade, wenn dann in der bedürfnisorientierten Szene nicht immer, aber manchmal in den Vordergrund gerückt wird, das, was du nicht darfst. Ja, ist schon richtig. Ja, aber dann finde ich, wir müssen mehr reden über, wie kriegen wir es hin? Wie können wir einen Ausgleich schaffen, um wieder Heilung, um wieder miteinander, also wieder eine Stimmung in der Familie zu schaffen, die insgesamt stimmt, die insgesamt heilend ist, die insgesamt unterstützend ist. Ja,
total nachvollziehbar. Ich würde gerne aufs Thema Strafen zurückkommen. Also da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, hoffe ich, weiß ich nicht. Also wir wissen ja, dass die nicht bewirken, was wir uns wünschen. Und auch die Forschung zeigt ja ganz klar, ja, dass Strafen nicht funktionieren. Also allein das ist Inhalt eines Vortrages von einer Stunde, den ich total gerne halte im Moment. Wir haben vor ein paar Jahren auch schon eine super spannende Folge mit Katja Saalfrank gemacht. Die verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes. Ich frage mich immer, warum in der Erziehung grundsätzlich noch sehr, sehr gerne auf Strafen zurückgegriffen wird, wo wir doch wissen, dass die nur kurzfristig oder gar nicht helfen. Herbert, nun hat nicht jeder Zeit für einen einstündigen Vortrag. Deswegen, wie kann ich denn jetzt mal ganz kurz und kompakt erklären, warum Strafen keine geeignete Erziehungsmaßnahme sind? Und jetzt auch vielleicht noch die Königsdisziplin, weil du es gerade gesagt hast. Was mache ich denn stattdessen?
Ja. Also das Problem der Strafen geht ja noch tiefer. Ist nicht nur, dass sie dann langfristig nicht wirken, sondern sie beschädigen gleichzeitig eigentlich die Basis, die du brauchst, damit das Kind was lernen kann. Also eigentlich ist es einfach lerntheoretisch oder menschlich eigentlich gedacht. Ja. Menschlich ist ja eigentlich, du willst ja, dass ihr weiterkommt, dass ihr was lernt, dass das Kind sich bessert in dem Sinn, ja. Oder ihr es miteinander besser hinbekommt. Und dann wendest du ein Mittel an, wo gleichzeitig das Kind schwächt und das geht nicht. Also deshalb Strafen ist eigentlich klar, dass es nicht geht. Aber natürlich die Verlockung ist groß für Eltern, weil sie kurzfristig eben das Verhalten sich vielleicht ändert, vielleicht ein, zweimal, ja, wenn's, ja. Und so weiter, ja. Jetzt den zweiten Teil habe ich vergessen, der Frage.
Was machen wir denn? Was mache ich denn, wenn mein Kind irgendetwas macht, mit dem ich überhaupt nicht einverstanden bin? Also der erste Impuls ist ja, also haben wir es selbst gelernt, dann darfst du jetzt eben nicht, weiß ich nicht, die dritte Folge SpongeBob sehen oder dann gibt es heute Abend keine Gute-Nacht-Geschichte. Ja, was ist die Alternative, um dem Kind zu zeigen, ja, gut, was du getan hast, ist nicht okay?
Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Die meisten Fälle von das, was du gemacht hast, ist nicht okay, ist, wenn du genau hinguckst, ist, dass das Kind aus seiner Sicht das völlig okay war. Ja, also wirklich, ein Kind lügt, es ist völlig okay vom Kind aus betrachtet. Ein Kind schlägt jemand anders, schlägt dich auch, ist vom Kind aus völlig okay, das zu machen, also das vorweg. Das ist für mich das Allerwichtigste, dass wir verstehen, das Kind meint es nicht böse und durch eine Reaktion, die wieder fürs Kind böse ist, ja, Ausgrenzung, Beziehungsabbruch und so weiter, wird das Kind dann wirklich in dem Sinn böse, ja, oder reagiert böse. Also du schüttest da eigentlich dann nur Öl rein, aber das ist uns auch alles klar. Mir ist auch wichtig, klar, Strafen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dann machen wir das nicht oder jenes nicht. Das ist manchmal durchaus Teil von dem, dass du einem Kind zum Beispiel vermittelst, wenn wir das so nicht hinkriegen, ja, du versuchst einen Konflikt zu beruhigen, du versuchst einen Konflikt zu lösen, erlebe ich jetzt mit meinen Enkeln ja auch immer wieder. Aber wenn das jetzt zum Beispiel nicht klappt, dann ist es völlig okay, dass du sagst, nee, dann machen wir das so, dass wir jetzt, was weiß ich, die Steinschleuder kannst du, wenn du meinst, du musst auf deine Schwester zielen, das haben wir jetzt schon besprochen und so weiter. Und wenn du das nicht kannst, dann nehme ich sie dir weg. Und das ist okay. Also für mich ist das was, da wird dann manchmal verwechselt, eine klare, aus der Situation nachvollziehbar für das Kind erstehende Antwort und Strafe. Ja. Und das ist mir wichtig, da sind wir jetzt wieder bei der magischen Grenze. Wenn ich das Gleiche mache mit einem Kind auf dem Spielplatz, und dann sagt man zwei- oder dreijähriges, das sagt man, ein anderes Kind schuckt und dann heißt, okay, du kriegst das nicht hin, jetzt gehen wir nach Hause. Da habe ich kurz auf TikTok so ein Ding gesehen von irgendwelchen so Schmalspurpsychologen, die sagen, ja okay, dann geht er nach Hause, weil das Kind lernt. Nein, das Kind kann dies nicht nachvollziehen. Für das Kind ist jetzt, dass du nach Hause gehst, nicht verbunden mit dem, was es tut. Und es wird daraus nichts lernen, außer Stress und außer Papa ist scheiße. Ja. Mhm. Und das ist aber was anderes, wenn du ein 6-jähriges oder ein 7-jähriges Kind oder von mir ein 5-jähriges Kind hast, wo das gelernt hat, aha, das ist nicht okay und schafft es noch nicht. Und dann ist es für mich ganz klar, okay, dann schaffen wir das noch nicht. Dann kannst du, um Ruhe reinzukriegen, um zu schützen, um für ein gutes Miteinander zu sorgen, dann kannst du wirklich tatsächlich sagen, ich bin hier konsequent, ich nehme dir das weg.
Mhm. Ja, aber wie du schon sagst, ne, an der Stelle versuchst du einfach die anderen zu schützen und das ist einfach eine ganz andere Grundlage meines Verhaltens, jemanden zu schützen, anstatt ihn wirklich zu diskreditieren, zu beschämen oder dann tatsächlich bestrafen zu wollen. Also an der Stelle wird einfach eine Grenze überschritten und man sagt mal, meine Freiheit geht halt nur so weit, wo die anderen, oder wie heißt denn der Spruch? Helft mir doch.
Ja, ja, genau.
Die Freiheit ist an einem Ende da. Genau. Ihr wisst, was ich meine, aber das ist genau der Punkt. Ne? Also ich muss halt regulierend eingreifen mit Klarheit und eben auch mit der echten Autorität. Ne?
Ja, und dazu gehören auch Erwartungen. Also ich finde, wir Eltern dürfen an unsere Kinder Erwartungen haben. Und da lernt man viel. Also ich mache ja viel, gucke auch in andere Kulturen, also gerade kulturvergleichende Wissenschaft. Da gibt es, also gerade in indigenen Völkern, die haben wirklich dann auch Erwartungen an die Kinder, wo es dann einfach klar ist, wir helfen einander aus, wir gehen fürsorglich miteinander um, wir nehmen Rücksicht und so weiter. Und ich finde, dass wir manchmal denken, wir dürfen Kindern gegenüber keine Erwartungen haben. Wir müssen als erstes verstehen, wie weit unsere Kinder unsere Erwartungen nachvollziehen können. Ja, ich kann ein Kleinkind, haben wir vorher schon gehabt, nicht die Erwartung stellen, dass es sozial verständlich ist. Aber im Elternkind gegenüber kann ich diese Erwartung stellen. Ich kann von dem Kind erwarten, dass es nicht die Klingel laut schält und seinen Ranzen in den Gang wirft und dann das Haus durcheinander bringt, sozusagen, wenn es weiß, meine Mama will jetzt mittags eigentlich schlafen oder so. Ja, und da sehe ich manchmal Eltern, die dann immer wieder zurückweichen und Erwartungen aber nicht durch ihre Haltung und durch ihre Verantwortung für die Familie füllen und sagen, nee, wir wollen hier anders miteinander umgehen. Wir müssen deshalb nicht miteinander immer brüllen und streiten. Aber wir wollen miteinander lernen, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen.
Jetzt hattest du gerade schon ganz, ganz kurz das Thema soziale Medien angesprochen, dass da manchmal Dinge sehr verkürzt angesprochen werden. Wir haben dazu schon einige Podcasts zu dem Thema gemacht, die verlinken wir euch gerne in den Shownotes. Aber ich würde dich gerne jetzt nochmal zu deiner Meinung fragen über die Rolle der sozialen Medien für die verzerrte Wahrnehmung der verschiedenen Arten von Erziehung. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass durch die sozialen Medien Erziehen mittlerweile so eine Art Wettbewerb geworden ist. Obwohl ja eigentlich alle nur das Beste für ihr Kind wollen. Woran meinst du, liegt das?
Ja, ist ein tatsächlich Gesangswettbewerb. Wer singt die beste Arie sozusagen auch? Also ich bin sehr froh über soziale Medien. Ich finde, Eltern haben da eine Möglichkeit, die sie aber auch wirklich dann, oder wir alle lernen müssen, die wirklich zu nutzen, weil die können auch dich ganz schön in Not bringen, weil du siehst immer sozusagen das Gelingende der anderen und wie toll und die Ideale werden nochmal zugespitzt. Du guckst in andere Türen rein und stellst fest, die machen das alles so super. Und da glaube ich, dass wir da noch viel echt, also authentischer werden müssen, ja, in dem, wie wir uns darstellen auch. Also ich sehe natürlich, ich bin ja auch auf den sozialen Medien oder zumindest wir als Gruppe, wir sind ja eine ganze Familie, die eigentlich sich da auch mit einbringt. Und es ist immer eine Gratwanderung, ja. Du willst natürlich das Gelingende auch in den Vordergrund stellen, du willst gleichzeitig aber auch authentisch sein und ich glaube, das ist gar nicht einfach. Ne?
Ja, das stimmt.
Aber ich weiß nicht, ob ich eure Frage beantwortet habe, ehrlich gesagt.
Ja, doch. Wenn wir jetzt schon über die Medien sprechen, würde ich gerne auch nochmal auf die Mediennutzung durch Kinder zurückkommen. Das ist in deinem Buch sehr ausführlich besprochen und allein darüber, hat Katja ja eben schon gesagt, könnte man eine komplette Folge machen. Aber ich würde es gern einschränken, insoweit, dass ich dich fragen möchte, dass man ganz häufig aus unserer bedürfnisorientierten Blase hört, dass eine etwas intensivere Nutzung, wie immer die aussieht, durch Kinder überhaupt nicht problematisch sei, solange die Eltern-Kind-Bindung und Beziehung stabil ist. Ne? Und außerdem heißt es auch immer wieder, ja, Kinder können sich ganz gut selbst regulieren. Meine Erfahrung ist da ehrlicherweise eine ganz andere. Also auf Selbstregulation setze ich persönlich jetzt nur bei ganz bestimmten natürlichen Themen. Also so Zucker und Medien gehören da nach meiner Auffassung jedenfalls nicht dazu. Also wie gesagt, sagt meine eigene Erfahrung. Was sagst du ganz kurz, worauf kommt es bei der Mediennutzung bei Kindern an?
Ja, also dieses Diktum kam auf einmal auf, dass sozusagen du hast einen magischen Schutz durch die bedürfnisorientierte Erziehung und dann ist eigentlich, kann nichts mehr dich schädigen, auch starker Medienkonsum. Ich muss ehrlich sagen, es ist Unsinn. Ja. Und zwar Unsinn, weil ich natürlich auch da die Wissenschaft auch mit überblicke und genau die Studien, die dann angeführt werden und die musst du dann einfach auch lesen, ja. Die belegen das gar nicht. Ja, das ist dann überraschend, was da einem vorgegaukelt wird, an angeblich sagt es die Wissenschaft und so weiter. Und die Wissenschaft rund um Medien ist die schwierigste Disziplin überhaupt. Da musst du wirklich dann auch die Texte lesen und das auch angucken, was können die und was können sie nicht ausdrücken. Das zum Hintergrund. Aber uns geht es ja nicht, ich glaube nicht, dass die Wissenschaft die Medienfrage beantworten kann, wird sie nicht können. Das hat methodische Gründe. Aber du kannst natürlich deine Kinder beobachten, du kannst auswerten, wie sind Kinder, wie wirken die Bildschirmmedien auf die Kinder und was kann ich daraus lernen, damit meine Kinder in der Balance bleiben. Und dann heißt es natürlich, vordergründig, das stimmt die Formel schon, die können eigentlich Medien nutzen, so viel sie wollen, solange sie eine Balance haben in ihrem Leben zwischen Spielen, und so weiter. Mhm. Nur in der Praxis merken alle Eltern doch relativ schnell, dass durch starken Medienkonsum diese Balance nicht zu halten ist. Punkt. Ja. Und deshalb den Eltern zu sagen, solange die Balance da ist, könnt ihr machen, was ihr will, ist so ein bisschen ein Hinweis drauf, ja, dusch mich ab, aber mach mich nicht nass oder so. Ja. Also so ein Versprechen, das eigentlich nicht aufgeht, weil in der Praxis die Eltern schnell merken, okay, jetzt kommt halt doch die Balance in Gefahr. Ja. Und das ist für mich das tatsächlich das Entscheidende. Und da geht es dann nicht um, wie viel ist okay für Kinder, sondern wie viel ist okay für mein Kind in diesem Alter, mit diesem Naturell, in diesem Kontext, mit diesen Routinen, mit diesem sonstigen Angebot im Leben. Und dann wird es brutal komplex. Mhm. Und das macht mir gerade so ein bisschen auch zu schaffen, wenn Eltern dann sozusagen Bilder kriegen aus Familien, wo bei uns läuft das alles super und das ist kein Problem und uns hat es ja auch nicht geschadet, auf dem Niveau sind wir jetzt leider auch wieder, hat ja niemandem geschadet, das geht nicht. Also dafür haben wir es mit den bildschirmbasierten Medien mit einem viel, viel, viel zu ernsten Thema in der Entwicklung unserer Kinder zu tun, das mir wirklich mit großem Ernst und großer Verantwortung angucken müssen. Da helfen so ich entlaste dich mal oder so, diese Ansätze, finde ich, helfen da nicht weiter.
Absolut. Also dann lest lieber Herberts Buch zu diesem Thema, weil das ist wirklich, wirklich umfangreich und ich könnte wirklich Stunden noch weiter mit dir sprechen, aber leider sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge. Wie schade. Deswegen, ja, sagen wir für heute erst einmal ganz, ganz lieben Dank an dich, Herbert. Das war wirklich super spannend.
Ja, finde ich auch.
Ich würde dich nämlich gerne in ein paar Monaten nochmal zum Thema plötzlicher Kindstod einladen, weil über dieses Thema haben wir beide uns nämlich kennengelernt und dazu gibt es wirklich eine ganze, ganze Menge interessanter Dinge zu besprechen. Und um die Zeit bis dahin zu überbrücken, lest gerne Herberts Buch, es lohnt sich sehr, versprochen. Und wir verlosen auch ein Exemplar bei Instagram, parallel zum Erscheinen dieser Folge. Wenn ihr nicht auf Instagram unterwegs seid, überhaupt gar kein Problem, dann schickt uns einfach alternativ eine E-Mail an wunschkindblog@gmail.com mit dem Betreff Herbert Renz-Polster und dann landet ihr auch im Lostopf. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr heute mit dabei wart und schaut auch gerne in die Shownotes, wenn ihr noch mehr zum Thema erfahren wollt und alles, was wir angesprochen haben. Für heute sagen wir auf jeden Fall erstmal vielen Dank und tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.